Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Barade.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 17. Juni 2021, gleich dem 27. Chordat 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gedenkansprache des Revolutionsführers anlässlich des Todestages von Imam Khomeini. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Musik. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt fordert Beteiligung des iranischen Volkes an Präsidentschaftswahl wie Teilnahme an Trauerfeier für General Soleimani. Russland. Iran bald nicht mehr auf Schweizer Finanzkanal angewiesen. Wiener Gespräche. IAEA-Generaldirektor fordert politischen Willen aller Seiten zur Wiederbelebung des JCPOA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt fordert Beteiligung des iranischen Volkes an Präsidentschaftswahl wie Teilnahme an Trauerfeier für General Soleimani. Das Oberhaupt der iranischen Revolution hat am Mittwochnachmittag in einer Fernsehansprache die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Iran als ein entscheidendes und einflussreiches Ereignis in allen wichtigen wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Fragen bezeichnet. Bei den Wahlen am Freitag ist die Hauptsache die Teilnahme des Volkes und an zweiter Stelle das Treffen einer richtigen Wahl, betonte der Ayatollah Khamenei und hoffte, dass die Menschen mit Hilfe Gottes in diesem Bereich bestens erscheinen. Die Präsenz des iranischen Volkes im System der Islamischen Republik basiert laut dem Revolutionsoberhaupt auf einem unwiderruflichen Prinzip und Manifest. Natürlich habe die Präsenz des Volkes viele politische Vorteile. Aber die Philosophie der Präsenz des Volkes in der Szene sei wichtiger, fügte er hinzu. Die Verwirklichung einer islamischen Republik hänge von der Verwirklichung seiner zwei einzelnen Teile ab, nämlich die Republik und der Islam. Aus diesem Grund seien die Kreise der satanischen Mächte in der Welt gegen die Wahl in Iran als das Symbol der Republik, sagte Ayatollah Khamenei weiter. Zu den wichtigen Zielen der Feinde zählte Ayatollah Khamenei die Manipulierung der Einstellung des Volkes gegenüber den Wahlen, und falls es ihnen gelingen sollte, die Einmischung in die Wahl. Ayatollah Khamenei verwies außerdem auf die Propagandaarbeit der amerikanischen und britischen Medien, um die Wahl in Iran in Frage zu stellen und die Wahlbeteiligung zu verhindern, und sagte jedoch, die Mehrheit der Bevölkerung hat gezeigt, dass, was auch immer die ausländischen Medien sagen, die Menschen das Gegenteil tun. Die 13. iranische Präsidentschaftswahl findet morgen, dem 18. Juni 2021 statt. Russland. Iran bald nicht mehr auf Schweizer Finanzkanal angewiesen. Der russische Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien hat angekündigt, Iran werde bald nicht mehr den Schweizer Finanzkanal zum Handel benötigen. Wenn die Wiener Gespräche zum Ergebnis kommen würden, könne Iran sein Geld nach eigenem Willen und über normale Kanäle verwenden, schrieb Michail Ulyanov am Mittwoch auf Twitter. Ulyanov sagte auch am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass eine Einigung über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA vor der Präsidentschaftswahl in Iran am 18. Juni nicht möglich sei und die Gespräche nach der Abstimmung fortgesetzt würden. Über die jüngsten Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des JCPOA erklärte Ulyanov, obwohl die Fortschritte nicht so schnell vorangehen, wie wir es gerne hätten, entwickelt sich der Prozess weiter. Bei einem Treffen mit dem Außenminister der Schweiz am Dienstag behauptete US-Präsident Joe Biden, die USA unterstütze den Austausch humanitärer Güter mit Iran über den Schweizer Finanzkanal. Währenddessen bewahrt Washington jedoch weiterhin seine unmenschlichen Sanktionen gegen Iran. Im Januar 2020 kündigten die USA und die Schweiz die Einrichtung eines Kanals für den Versand von Lebensmitteln und Medikamenten aus Skandinavien nach Iran an. Die USA haben versucht, sich durch diesen Mechanismus ein humanitäres Gesicht zu verschaffen. Teheran wirft hingegen Washington vor, durch unterdrückerischen Sanktionen, die auch Medikamente und landwirtschaftliche Produkte umfassen, eine schwierige Lage in Iran verursacht zu haben. Wiener Gespräche. IAEA-Generaldirektor fordert politischen Willen aller Seiten zur Wiederbelebung des JCPOA. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat betont, der politische Wille aller Parteien der Wiener Gespräche sei zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA erforderlich, damit die Verhandlungen zu einem Abschluss kommen. Bei den seit Wochen geführten Diskussionen geht es um sehr komplexe und heikle technische Fragen, aber was benötigt wird, ist der politische Willen der Parteien. sagte Raphael Grossi in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica. An anderer Stelle in seinen Äußerungen sagte Grossi, dass die Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015 die Bildung einer neuen iranischen Regierung abwarten müsse, da die Präsidentschaftswahl in Iran am Freitag stattfindet. Jeder weiß, dass man zu diesem Zeitpunkt auf die neue iranische Regierung warten muss, sagte Grossi. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Radibzadeh betonte jedoch, die Wiener Gespräche hätten nichts mit den inneren Angelegenheiten Irans zu tun. Die Wiener Gespräche haben nichts mit den inneren Angelegenheiten Irans zu tun und die verbleibenden Fragen erfordern Entscheidungen in den Hauptstädten der europäischen Länder und der USA, sagte Khatibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Russland. Terroristen planen Chemieangriff unter falscher Flagge im syrischen Idlib. Das russische Zentrum für die Versöhnung kriegführender Parteien in Syrien gab an, die Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, plane in Zusammenarbeit mit der pseudo-humanitären Organisation der Weißhelme einen Chemieangriff in der militanten Provinz Idlib. Konteradmiral Vadim Kulit, stellvertretender Chef des russischen Zentrums, sagte am Dienstag vor Reportern, die Terroristen hätten in Vorbereitung auf den Gasangriff, die sie der syrischen Regierung vorwerfen wollen, mit Chlor gefüllte Container in die Stadt Ariha gebracht. Nach Quellenangaben lieferten Terroristen in Begleitung von Mitgliedern der pseudo-humanitären Organisation Weißhelme mit einem Lastwagen 4 Container mit giftigen Substanzen, vermutlich Chlor, in das Stadtgebiet von Ariha. Die Militanten planen einen chemischen Angriff, um anschließend die syrischen regierungsnahen Kräfte des Einsatzes giftiger Substanzen gegen die Zivilbevölkerung zu beschuldigen, sagte er. Kulit rief die militanten Anti-Damaskus-Kommandeure dazu auf, Provokationen zu unterlassen und sich dem Prozess der friedlichen Einigung in den von ihnen besetzten Gebieten anzuschließen. Syrien ist seit März 2011 einer vom Ausland unterstützten Militanz ausgesetzt. Damaskus sagt, dass die westlichen Regierungen und ihre regionalen Verbündeten den Takfiri-Terrorgruppen helfen, die im arabischen Land verheerende Schäden anrichten. Moskau und Damaskus haben Militante bei vielen Gelegenheiten beschuldigt, Gasangriffe durchgeführt zu haben, um syrische Regierungstruppen inmitten von Armeeverstößen fälschlicherweise zu belasten und Vorwände für westliche Militärschläge zu erfinden. Syrien übergab 2014 seinen gesamten Chemievorrat an eine gemeinsame Mission unter der Leitung der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, die die Zerstörung der Waffen beaufsichtigte. Netanyahu weigert sich, die Residenz des Premierministers zu übergeben. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dessen scheinbar solide 12-jährige Position vor kurzem durch eine Oppositionskoalition gebrochen wurde, hat sich Berichten zufolge bisher geweigert, die Residenz des Premierministers in der besetzten Stadt Al-Quds, Jerusalem, zu verlassen. Israelische Medien berichteten am Mittwoch über diese Entwicklung und fügten hinzu, dass er die Räumlichkeiten nicht nur nicht an den derzeitigen Premierminister Naftali Bennett übergeben hat, sondern sie auch nutzte, um sich mit aktuellen und ehemaligen israelischen und ausländischen Beamten zu treffen. Erst gestern traf er dort mit der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, zusammen. Früher war die Residenz der Brennpunkt tausender Proteste von Israelis, die jede Woche um sie herum auftauchten und sogar versuchten, dort einzudringen, um Netanyahu zum Rücktritt zu zwingen. Die Demonstranten protestierten unter anderem wegen seiner Anklage in vielen Korruptionsfällen, seiner Wirtschaftspolitik und seines erfolglosen Umgangs mit der Covid-19-Krise. Die gleiche Empörung brodelte seit langem in der Knesset, israelisches Parlament, wo seine Likud-Partei aufgrund der Unpopularität bei aufeinanderfolgenden Parlamentswahlen keine Regierungskoalition bilden konnte. Schließlich schlossen sich die Anti-Netanyahu-Lager, darunter Bennets Yamina-Partei und die Yesh Atid-Partei des Oppositionsführers Yair Lapid, mit anderen zu einer Koalition zusammen, um den umkämpften Premierminister zu stürzen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der rechtskonservative ehemalige Verteidigungsminister unter Netanyahu, Naftali Bennett, führt jetzt Israels neue Regierung. Damit hat den im zionistischen Sinne äußerst erfolgreichen Likud-Chef Netanyahu die eigene korrupte Vergangenheit eingeholt. Wenn er nicht schnellstens wieder ins Amt zurückkommt, muss er vor Gericht und das wird ihn nach aller Einschätzung verurteilen. Wir sprachen mit Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender Die Neue Mitte, über Einzelheiten und Hintergründe dieses sensationellen Wechsels an Israels Regierungsspitze, aber auch über Kriterien einer erfolgreichen neuen Politik in Israel, Aussichten und Bedeutung für Palästina und weltweite Reaktionen. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, es gibt aber auch anders lautende Stimmen, vor allem in Israel oder innerhalb der arabischen Lager. Es hieß dort, die Beteiligung der Islamischen Partei Vereinte Arabische Liste an der Koalition zeigt, dass die arabischen Parteien in der Knesset ein Akteur geworden sind. Aber nun meine Frage, wie wichtig ist überhaupt das für weitere Entwicklungen im Israel-Palästinenser-Konflikt?
Das ist ja gerade das Thema. Jetzt haben wir also eine glaubwürdige arabische Partei, die hier ist in der Knesset, in die Knesset erstmal hineingeschafft hat und dann in die Regierung hineingeschafft hat. Und die werden natürlich versuchen, dem Bennett sozusagen seine radikalen Killerflügel zu stutzen, um das mal sehr hart zu formulieren. Und das ist tatsächlich etwas, also ein Experiment. Ja? Man weiß nicht, ob das gut geht. Die wissen aber ganz genau, wenn sie die Koalition verlassen, dann kehrt vielleicht Netanyahu zurück. Also ich bin gespannt, ob diese Koalition wirklich dieses Gesetz durchbringt, dass es Netanyahu verbieten würde, sofort wieder an die Macht zurückzukommen. Das, was er jetzt anstrebt. Wenn sie das schafft, ist sie glaubwürdig. Wenn sie das schafft, wäre etwas gewonnen. Aber es geht doch gar nicht um Netanyahu. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Es geht darum, dass Palästinenser in Palästina ausgemerzt werden. Ab unter die Erde, tot oder aus dem Land. Das sind die Ziele, die man in Israel sehr weitgehend hat, die von der Gesellschaft geteilt werden. Es ist eben doch von einer weitgehenden Schuld auch des israelischen Volkes an diesen ganzen Zuständen zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen während des Gaza-Massakers und dieses irre Interview von dieser Abby Martin hieß sie, glaube ich, das sie gemacht hat auf der Straße, wo also auch ganz normale Bürger plötzlich sagten, ja, wir müssen da vielleicht mal eine große Bombe auf die Palästinenser schmeißen, damit wir Ruhe haben. Solche Sprüche kamen da von ganz normalen jungen Leuten auf der Straße. Und das sind Dinge, da ist das israelische Volk sehr weitgehend gegen Palästinenser eingestellt. Und die Menschen, die es nicht sind, haben ganz wenig zu sagen. Was war der Spruch, der, ich glaube, Hanane Ashrawi hat das mal gesagt, die Palästinenservertreterin. Ja, sie sagt, sie spräche gern mit der israelischen Friedensbewegung und sie schüttelte den 15 Menschen auch gern die Hand. Also das ist ein Spott, wie schwach diese Bewegung ist. Und das ist eben so traurig. Und das lässt eben Schlimmes befürchten, auch unter der neuen Regierung. Und tatsächlich müssen wir eben sehen, wie es gelingen kann. Vielleicht könnte es ja so gehen, dass man erstmal dieses Netanyahu-Verhinderungsgesetz beschließt und fängt dann an, politisch zu kämpfen, damit es jedenfalls nicht Netanyahu wird, sondern ein nächster ausreichend skrupelloser Mann aus diesem Teil der Knesset.
Herr Hörstel, angesichts der ideologischen Differenzen und völlig unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte sollte man vielleicht aber die Erwartungen gerade international nicht hoch stecken. Was meinen Sie, diese acht Parteien, die Sie auch eingangs erwähnt haben, können einfach nicht zusammen arbeiten? Das ist jedenfalls die Ansicht der meisten Experten. Ich meine Experten, die sich da mit dieser Problematik befassen. Was meinen Sie dazu?
Also es ist interessant, wie zum Beispiel heute der Spiegel seinen Beitrag eine Machtwechsel in Israel beendet, nämlich mit dem Netanyahu-Zitat. Und da geht es zum Schluss so, der Politikwissenschaftler Reinhold, über den man da redet, das ist auch ein Zionistenfreund, sieht insgesamt mehr Chancen für ein Überleben der Koalition als für ihr Scheitern. Ganz abschreiben will er Netanyahu aber noch nicht. Und davon geht offenbar auch Benjamin Netanyahu aus nach einem kurzen Zwischenstück. Und dann heißt es da, seine, Netanyahus, letzte Wortmeldung in der Knesset vor der Abstimmung, wir sind bald zurück. Das ist der Schluss dieses Beitrages. Und solche Endungen von Beiträgen benutze ich oft, um Sichtweisen zu etablieren und meine Analyse davon. Weil das sind Fragen der Chefredaktion. Wie so ein Beitrag endet, was für ein Kick da am Ende kommt, das ist die Chefredaktion, die das macht. Und da sind sich New York Times und Spiegel sozusagen gar nicht ausnahmsweise einig, dass mit einer solchen Rückkehr tatsächlich zu rechnen ist, ganz, ganz eindeutig. Wie wahrscheinlich die ist, können wir heute gar nicht sagen. Und im Hintergrund steht natürlich immer, es gibt in Israel genügend arrivierte Politiker, die den Schrecken fortsetzen, den Israel seit zig Jahren gegen die Palästinenser verbreitet. Das müssen wir einfach wissen. Dann kommen wir weg von den Namen, dann kommen wir weg von, wie soll man sagen, Koalitionen, die heute so klappen und morgen anders klappen, das ist gar nicht so sicher. Mich interessiert nur, wird jetzt Netanyahu dauerhaft rausfliegen oder nicht? Seine Methoden hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Die Parlamentssitzung gestern hat ja Naftali Bennett eröffnet. Und da hat Netanyahu seine Anhänger so laut schreien lassen, dass der keinen Satz zu Ende bekam. Das ist doch ein unglaubliches Verhalten, vollkommen unzivilisiert im Parlament. Und Naftali Bennett hat das natürlich dann erwartungsgemäß gegen Netanyahu ausgelegt und gesagt, genau so ein Israel wollen wir nicht und so weiter und so weiter. Aber wenn es dann darauf kommt, dass die radikalen Siedler sich streiten in der Knesset mit den Arabern, die Teil dieser Koalition sind, oder mit, wie soll man sagen, friedenswilligen Israelis, das ist doch eine ganz, ganz schwierige Sache, die wir da vor uns haben. Das ist ein Experiment, dessen Ausgang völlig ungewiss ist. Und so wird es auch im Ausland gesehen. Aber das Ausland ist eben so irrsinnig zurückhaltend wegen der inzwischen sagenhaften Stärke der zionistischen Lobby. Überall, in jedem Land, einschließlich Deutschland. Und deswegen hört man überhaupt nichts, was Fakten angeht, oder was tatsächliche Beweggründe angeht, eben wie gesagt die Ausmerzung Palästinas und seiner Palästinenser und Israel will Groß-Israel werden und alles übernehmen. Das ist ja das Thema, um das es im Hintergrund immer zugeht. Und das wird einfach nicht besprochen. Unsere Medien verschweigen, sie lügen durch Verschweigen und sie lügen durch Falschdarstellung und schließlich lügen sie mit ganz offenen Lügen. Das ist so diese Dreiteilung, die da stattfindet. Das ist insgesamt die internationale westliche Reaktion darauf. In anderen Ländern mag es andere Reaktionen geben. In islamischen Ländern gibt es garantiert sehr geteilte Stimmen. Ein Teil natürlich heult mit dem globalen Deep State, aber andere werden auch klar sagen, was das für zwei Figuren sind, Netanyahu und Bennett, und dass Muslime von denen vermutlich nicht viel Gutes zu erwarten haben werden. Man soll, heißt es ja in so einem Spruch, jedem neuen Regenten 100 Tage geben. Aber ich befürchte eben, das sind 100 Tage, in denen der Gazastreifen kein Ende der Blockade sieht, um das mal einfach so einzufügen als das dritte Kriterium, das wir hier dringend brauchen.
Herr Häusel, was ist Ihre persönliche Meinung? Was schätzen Sie ein bezüglich der weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis?
Das Problem ist, dass ich in der gegenwärtigen weltpolitischen Lage keine Chance sehe für eine Besserung des Schicksals der Palästinenser. Das wird erst passieren, wenn in entscheidenden Ländern wie Deutschland zum Beispiel die Menschen aufstehen und sagen, wir wollen mit diesem Dreck, der da passiert, mit diesem Gelüge und Getue, von dem es angeblich heißt, es sei gut für Israel, wollen wir nichts zu tun haben, denn uns geht's um Juden, uns geht's um Muslime, uns geht's um Christen, es geht uns nämlich um Menschen. Und es geht nicht um den Staat Israel. Und es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel in Deutschland diese verdammte Israel-Doktrin weiterverfolgen, die Frau Merkel 2007 vor der UNO-Vollversammlung verkündet hat, nämlich eine Sicherheitsgarantie Deutschlands für Israel. Das kann es nicht geben. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Sicherheitsgarantie Deutschlands für die Menschen in Palästina, ob sie nun Juden sind oder Muslime oder Christen oder wie soll man sagen, auch Buddhisten oder ganz was anderes oder schließlich auch antireligiös. Es geht einfach um Menschen und für die sollten wir einstehen als Menschen und wir sollten nicht einem Staat, der sich wie ein Terror- und Schurkenstaat aufführt, nämlich Israel, auch noch eine Sicherheitsgarantie in den Rücken geben. Seitdem hat Israel sich immer schlimmer aufgeführt. Und das hat der ganzen Sache überhaupt nicht genützt, was Frau Merkel da getan hat. Und so war es ja, um es ehrlich zu sagen, auch gar nicht gewollt. Es sollte ja nicht nützen. Es sollte ja die Dinge verschlimmern helfen. Und das hat Frau Merkel Zeit ihres Lebens, Zeit ihrer Amtsführung getan. In Deutschland und in Nahost und anderswo. Dafür ist sie bekannt und berüchtigt und wird sich auch nichts ändern, wenn sie geht. Auch da kann man von Namen vollkommen absehen. Es stehen genügend in den Startlöchern, die jeden korrupten Dreck mitmachen wollen, der hier eingerührt wird. Das sind die traurigen Themen. Ich danke Ihnen für die Geduld und das Zuhören.
Vielen Dank, Herr Häusel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran!
Deswegen ewiges Wunder. Der Koran fordert die Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, zum Nachdenken auf. Im Vers 29 der Sure 38, Sort, heißt es: Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Die Hinweise und Fingerzeige auf die Erscheinungen in der Natur und die verborgenen Geheimnisse der Dinge tragen zur Unnachahmbarkeit Ijaz des Korans bei. In zahlreichen Versen spricht dieses Buch auf erstaunliche Weise über die Erscheinungen in der Schöpfung, das Reich der Natur und die Himmelskörper. Der Koran hat in einem Zeitalter Geheimnisse über die Schöpfung offenbart, wo der Mensch noch gar nichts über diese Dinge wusste. Zu der Zeit besaßen nur wenige Gelehrte in Griechenland und einigen anderen Gebieten beschränkte Kenntnisse über die Phänomene in der Natur, aber die Bevölkerung auf der arabischen Halbinsel ahnte gar nichts von diesem Wissen. Imam Muhammad Ghazali, ein berühmter islamischer Philosoph und Rechtsgelehrter des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, hat in einer Analyse über den Wundercharakter des Korans geschrieben, weil das Gotterkennen meistens mittels der Beobachtung und Entdeckung der Wahrheiten des Daseins erfolgt, habe der Koran sehr komplizierte Dinge der Schöpfung auf eine Weise beschrieben, dass diese Beschreibung wissenschaftlich wie ein Wunder anmutet. Der zeitgenössische iranische Schriftsteller Niazman Shirazi hat in einem Buch über den Koran 64 Beispiele für den wissenschaftlichen Wundercharakter des Korans angeführt und teilt sie thematisch nach Wissenswunder über die Physiologie, die Naturwissenschaften, die Astronomie und die Geschichte auf. Wissenschaftler und Forscher, die sich unvoreingenommen mit dem Koran beschäftigt haben, bestätigen, dass die wissenschaftlichen Wahrheiten, auf die der Koran hinweist, mit den modernen Erkenntnissen des Menschen übereinstimmen und dies keiner zurückweisen kann. Wir möchten hier als Beispiel auf die Art und Weise hinweisen, wie der Koran die Entstehung der Welt beschreibt. Der Kanadier Dr. Gary Miller, Mitglied des wissenschaftlichen Universitätskaders, hat 15 Jahre lang für das Christentum missioniert. Er setzte sich mit dem Koran auseinander, weil er Ungereimtheiten darin finden wollte. Je mehr er sich jedoch in das Meer des Wissens im Koran vertiefte, desto größer wurde sein Erstaunen, bis er schließlich vom Koran und vom Islam überzeugt wurde. Seine besondere Aufmerksamkeit erregte unter anderem der Vers, in dem über die große Explosion zu Beginn der Entstehung unserer Welt die Rede ist. In dem Vers 30, der Sure 21, Anbiya, heißt es nämlich: Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Dr. Miller sagt: Nachdem ich diesen Vers gelesen hatte, konnte ich nicht mehr an die falschen Behauptungen von fanatischen Gruppen glauben, die sagen, der Koran sei ein geistiges Produkt von Prophet Muhammad salawatullah alai. Wie hätte der Prophet des Islams vor 1400 Jahren eine wahre Aussage über die Materie und die Gase, welche die Welt bilden, machen können, während er keine Lehrstätte besucht hatte? Subhanallah, gepriesen sei Gott. Das ist doch genau das wissenschaftliche Thema, für das derjenige, der die Theorie dazu aufgestellt hat, 1973 den Nobelpreis erhielt. Dr. Miller sagt: Dieser Vers ist ein Hinweis auf die Theorie von der gewaltigen Explosion, die zur Entstehung der Welt, des Himmels und der Sterne geführt hat. Zum Schluss dieses Verses bezeichnet der Heilige Koran das Wasser als die Quelle des Lebens, und dies ist eines der Wunder der Schöpfung. Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass das Zytoplasma die Grundsubstanz der lebenden Zelle bildet und vornehmlich aus Wasser besteht. Koranverse wie dieser bestätigen die Wahrhaftigkeit und den wissenschaftlichen Wundercharakter des Korans. Thank you. Wir haben schon einmal Dr. Maurice Boucaille, den französischen Arzt und Philosophen, erwähnt. Er hat in seinem Buch »Bibel, Koran und Wissenschaft« einen Vergleich zwischen dem Koran und dem modernen Wissen vorgenommen und geschrieben. Der Koran verweist in verschiedenen Suren auf die Schöpfungsgeschichte und was er schreibt, stimmt aus wissenschaftlicher Sicht und wird bestätigt. Wenn wir sehen, dass das Geschehen zu Beginn der Welt im Koran angeführt wird und feststellen, dass dies mit dem modernen Wissen über die Himmel und die Erde übereinstimmt, wird uns die absolute Wahrhaftigkeit dieses Gottesbuches klar. Boucaille weiter. Der Koran hat in zwei Versen kurz die Erscheinungen, die zur Entstehung der Welt geführt haben, genannt. Der eine Vers ist Vers 30 der Sure Anbiya 21, der auf die große Explosion in der Welt hinweist, und der andere ist Vers 11 der Sure Fussilat, der die Existenz einer großen Gasmasse bestätigt. In diesem Vers 11 der Sure 41 heißt es: Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde: Kommt beide zustande und nehmt Gestalt an. Boucaille fährt fort. Modernes Wissen kann keine Antwort auf die Frage geben, was anfangs in dem weiten Raum, den heute die Milchstraßen belegen, vorhanden waren. Das moderne Wissen kann sich nur dahingehend äußern, dass die Welt einmal eine rotierende Gasmasse war, die in der Hauptsache aus Wasserstoff und ansonsten aus Helium bestand. Diese Riesenwolke teilte sich daraufhin in zahlreiche Stücke erheblicher Größe und Masse. Boucaille hat die Größe des Korans verspürt und schließt sich dem Vers 2 in der Sura Hamd 1 an, in dem es heißt: Preis und Dank gebührt nur Gott, dem Schöpfer der Welten. Nach Ansicht der Wissenschaftler ist nach der riesigen Explosion in der Welt, die auch Urknall genannt wird, eine Materie, die sich mit großer Geschwindigkeit in ihrem Zentrum gebildet hat, überall hin verstreut worden, und auf diese Weise sind die Milchstraßen, Sterne, unsere Sonne und die Welt mit den Himmelskörpern entstanden, die alle einer erstaunlichen Ordnung und Ausgewogenheit gehorchen. Außerdem entstanden Gesetze, welche der moderne Mensch heute in der Physik zusammenfasst. Diese Gesetze haben eine komplizierte Ordnung hervorgerufen, deren kleinste Störung eine Störung aller Dinge zur Folge hat. Die feste, komplizierte Ordnung in der Daseinswelt zeugt davon, dass der Schöpfung tiefe Überlegung und Berechnung zugrunde liegen. Der englische Astronom Fred Hoyle, 1915 bis 2001, sagt: Das Dasein ist infolge einer großen Explosion entstanden, aber wir wissen, dass bei jeder Explosion die Materie ohne jegliche Regelmäßigkeit verstreut wird. Aber bei der großen Explosion ist das Gegenteil geschehen. Das ist verwunderlich. Wenn infolge des Urknalls eine komplizierte systematische Ordnung entstanden ist, hat zweifelsohne Gott mitgewirkt. Außerdem ist die Entstehung der Erde überaus erstaunlich. Ein Planet, der zum Leben geeignet ist und alle notwendigen Bedingungen für Leben in sich vereint, kann unmöglich durch Zufall entstanden sein. Die Welt, in der wir leben, zeugt von ihrem klugen, vorausplanenden Schöpfer, der das Dasein aus dem Nichts erschaffen und die Schöpfung mit großer Genauigkeit geordnet hat. Es ist Allah, der Herr der Welten. Er hat diese Erde zu einer Stätte fürs Leben der Menschen bestimmt, und er wird sie einmal wie eine Schriftrolle zusammenrollen. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gedenkansprache des Revolutionsführers anlässlich des Todestages von Imam Khomeini. Weiterhin guten Empfang. Vor 32 Jahren verstarb der Vater der islamischen Revolution Iran und vor 32 Jahren wurde Ayatollah Khamenei sein Nachfolger als Revolutionsoberhaupt. Ayatollah Khamenei bezeichnet die Islamische Republik als die bedeutendste Innovation Imam Khomeinis. Von Anfang an haben immer wieder einige den Untergang dieser neuen Ordnung voraussagen wollen. Gemäß Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei ziehen viele der Analysten einen Vergleich zu anderen Revolutionen auf der Welt, die schnell versiegten, wie die Französische Revolution, die ungefähr 15 Jahre nach ihrer Entstehung von einer autoritären Monarchie ersetzt wurde. Im Iran selber sind anstelle der konstitutionellen und der nationalen Bewegung, die beide revolutionären Charakter hatten, nach ein paar Jahren die Diktatur des Reza Khan bzw. die seines Sohnes Mohammad Reza Shah getreten. Die Islamische Republik aber hat trotz aller Feindseligkeiten, der sie begegnet ist, kein solches Schicksal erfahren. Darüber sagt Ayatollah Khamenei: Das große und stolze Geheimnis dieser Staatsordnung und ihrer Beständigkeit sind die beiden Größen Republik und Islamisch. Sowohl das Volk als auch der Islam. Republik steht für das Volk und Islamisch für den Islam. Es ist eine religiöse Volksregierung. Ayatollah Khamenei erinnert daran, dass die Theorie von der Islamischen Republik bei einigen auf heftige Ablehnung stieß. Diejenigen, die nicht religiös waren und säkulär dachten, waren nicht damit einverstanden, dass die Staatsordnung und das Leben nach den islamischen Regeln verwaltet und gestattet werden soll. Sie legten keinen Wert auf die Religion und erst recht nicht darauf, dass sie sich gesellschaftlichen Angelegenheiten, der Politik und der Leitung des Landes widmet. Einige sagten, dass die Religion Opium für das Volk sei und der Gesellschaft schade. Eine andere Gruppe verteidigte zwar die Religion, aber sie war der Ansicht, sie dürfe sich nicht in die Politik einmischen. In Wahrheit waren diese Leute ebenso Säkularisten, die zwar zu den Religionsanhängern zählten, aber die Herrschaft des Islam ablehnten. Ayatollah Khamenei teilte ebenso diejenigen, die den Volkscharakter der Islamischen Republik ablehnen, in zwei Gruppen. Er sagte, einige davon sind säkuläre Liberalisten und sagen, die Demokratie und Volksregierung müsse von den Liberalen und Technokraten gebildet werden und da gebe es keinen Bezug zur Religion. Die zweite Gruppe der Gegner der religiösen Volksregierung glauben an die Religion, sagen aber, die Bürger spielten bei einer religiösen Herrschaft keine Rolle und die Religion müsse, ohne sich auf das Volk zu stützen und ihm eine Rolle zu überlassen, eine Regierung bilden. Den Auswuchs dieser Theorie hat uns vor kurzem die Terrorgruppe des sogenannten Islamischen Staates vor Augen geführt. Aber Imam Khomeini, so sagte das Revolutionsoberhaupt weiter, habe gestützt auf sein Vertrauen in Gott und in die Bevölkerung und gestützt auf sein tiefes Wissen über die Religion standhaft seine Theorie verfolgt und diese große soziale Innovation verwirklicht. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei betrachtet die Herrschaft der Religion auf der Grundlage der Mitbeteiligung der Bürger als das Ergebnis einer vernünftigen Deutung der Religion. Er sagte, der Koran hat deutlich die Herrschaft der Religion beschrieben. Wenn jemand dies leugnet, so zeugt es davon, dass er sich nicht wirklich in den Koran vertieft und nicht über seinen Inhalt nachgedacht hat. Außerdem gibt der Koran in dem edlen Vers in der Sure 4 im Vers 64 kund, und wir haben keinen Gesandten gesandt, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Nun, in welchen Angelegenheiten soll ihnen gehorcht werden? Worum geht es bei dem Gehorsam gegenüber den Propheten? Zahlreiche Koranverse legen es dar, zum Beispiel die Verse über den Dschihad, über die Herstellung von Gerechtigkeit, über Verbote und Strafen, die Verse über Handel und Verträge zwischen Einzelpersonen und universale Verträge. Wie der Vers 12 der Sure 9 Tauba, der beginnt mit: Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen, das betrifft alles die Herrschaft. Solche Verse zeigen, dass in diesen Angelegenheiten der Prophet zu befolgen ist. Der Revolutionsführer erinnerte daran, dass der Prophet aufgrund dieser Verse nach seiner Ankunft in Medina den ersten islamischen Staat gründete. Nach ihm habe, trotz der Meinungsunterschiede über seine Nachfolgerschaft, niemand daran gezweifelt, dass jede Regierung sich nach der Religion und dem Koran richten müsse. Nachdem er auf die Herrschaft des Islams hingewiesen hatte, widmete sich Ayatollah Khamenei dem Thema Republik und Volksregierung und beschrieb beide erstens aus der Sicht der Religion und der Rechten und Pflichten und zweitens von der aus gesehen, dass die religiöse Herrschaft ohne das Volk nicht in die Praxis umgesetzt werden könne. Das Revolutionsoberhaupt berief sich gestützt auf Verse im Koran, dass jedes Mitglied der Gesellschaft eine Verantwortung hinsichtlich der Lage der Gesellschaft trägt. Er führte auch das folgende Hadith an: Ihr Muslime seid alle füreinander Hüter und Hirten. In der Überlieferung heißt es weiter, dass es zu den Rechten Gottes, des Herrn, gehört, dass alle zusammenarbeiten, um Recht und Wahrheit in der Gesellschaft herzustellen. Außerdem sind die Mitglieder in der Religionsgemeinde verpflichtet, einander das Gute zu gebieten, und die Gründung einer gerechten Regierung zählt zu den wichtigsten guten Dingen. Ayatollah Khamenei sagte, Imam Ali hat in seiner dritten Ansprache in Nahjul Balagha gesagt: Und wenn Allah den Gelehrten nicht aufgetragen hätte, dass sie die Übersättigung der Ungerechten und den Hunger der Unterdrückten nicht hinnehmen sollen, würde ich die Zügel des Kalifats auf dessen Widerriss herabwerfen. Das bedeutet, dass die Gelehrten nicht die soziale Kluft und die sozialen Abstände hinnehmen dürfen, die so groß sind, dass der eine fast an Übersättigung stirbt und der andere an Hunger. Ayatollah Khamenei sagte, dass die Regierungen den Rückhalt des Volkes brauchen und dass sie ohne diesen Rückhalt gezwungen sind, ungerecht zu werden. Unrecht aber sei in der islamischen Herrschaft nicht erlaubt. Daher sind die Verwirklichung der islamischen Herrschaft und ihr Fortbestand nur bei Rückhalt beim Volke möglich. Das Revolutionsoberhaupt erklärte, die Denkschule des Imams sei progressiv und neu und ein geeignetes Islamverständnis, welches sich auf tiefe Erkenntnis stützte. Mit diesem festen und logischen Konzept habe der Vater der islamischen Revolution die iranische Nation, welche jahrhundertelang nur Diktator kannte, mitten auf die Arena geholt und die Bürger zu denjenigen gemacht, die im Land bestimmen. Ayatollah Khamenei erinnerte daran, dass Imam Khomeini den Lösungsweg für alle Probleme des Landes in der Beachtung des Islams und der Präsenz der Bevölkerung auf der Szene sah. Er sagte, der Islam, an den Imam Khomeini glaubte, lehne selbstherrliche Macht, Korruption, die Vorherrschaft von Fremden und deren Einmischung in die internen Angelegenheiten des Landes ab. Er sagte auch, eine islamische Regierung sei eine Regierung, die Korruption bekämpft und gegen geistige Erstarrung, das heißt überholtes rückständiges Denken sei. Er sagte, dass der Islam gegen aristokratisches Gehabe ist und auf der Seite der Bedürftigen steht. Ayatollah Khamenei führte den Inhalt eines Briefes an, den Imam Khomeini gegen Ende seines Lebens einem Regierungsverantwortlichen schickte, und in dem es hieß: Ihr müsst zeigen, dass sich unsere Bevölkerung gegen Unrecht und Ungerechtigkeit und Geistesstarre und Rückständigkeit erhoben hat und den Schein-Islam der Monarchie, den Schein-Islam des Kapitalismus und des mit anderen Anschauungen vermischten Islams, kurz gesagt Islam der USA, durch das Denken des echten Islams Mohammeds ersetzt hat. An einer anderen Stelle seiner Gedenkrede für Imam Khomeini sprach das Revolutionsoberhaupt über die Präsidentschaftswahlen im Iran. Er sagte, dass der Imam die Wahlen als religiöse Pflicht betrachtete und in seinem Testament gesagt hat: Versäumnisse hinsichtlich der Mitbeteiligung hat negative Auswirkungen auf dieser Welt und dies sogar für die Nachfolgegenerationen, und Gott wird darüber richten. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini spornte die Bevölkerung zur Wahlteilnahme an. Er sagte, mit der Nichtteilnahme unter haltlosen Vorwänden gehe ein Wunsch der Feinde in Erfüllung, und es würde dem Islam und dem Iran schaden, falls einer der Eckpfeiler der Islamischen Republik, nämlich die Religion und die Volksregierung, schwach werden würde. Er betonte, wenn es Missstände, Leistungsunfähigkeit oder Schwäche in der Verwaltung gibt, so muss dies durch die richtige Wahl und durch eine volksnahe und islamische Verwaltung ausgeglichen werden und nicht durch Nichtteilnahme an den Wahlen. Daraufhin forderte er die Wahlkandidaten auf, keine Parolen auszugeben, an die sie selber nicht glauben, und ehrlich zu sein. Der Kandidat, der die Wahl gewinnt, sollte sich verpflichtet fühlen, soziale Gerechtigkeit herzustellen, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vermindern, konsequent Korruption zu bekämpfen, die Inlandsproduktion zu stärken und Hindernisse auf ihrem Wege zu beseitigen, sowie gegen Schmuggel und ungehemmten Import vorzugehen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.